Moin und herzlich willkommen zum KI-Tüpfelchen für deinen Stalltag. Wir tauchen ein in die Welt der künstlichen Intelligenz und zeigen dir, wie sie deinen Pferdealltag unterstützen kann. Von praktischen Anwendungen bis zu zukunftsweisenden Möglichkeiten für dich und dein Pferd. Hier erfährst du, was heute schon funktioniert und wie du direkt davon profitieren kannst. Los geht's! Kleiner Disclaimer vorweg. Ich habe die Podcast-Folge gerade aufgenommen und im Nachgang gemerkt, die war ziemlich lang und die war auch sehr technisch. Also wenn du da Lust drauf hast, hörst dir gerne an und nimm deine Learnings daraus mit. Wenn du sagst, oh nee, technisch zu intensiv, das ist nichts für mich, dann lass es gerne sein. Dann hast du gerne mit Folge 26 das Wichtigste aus meinen Migrations-Learnings mitnehmen können. Entscheid du selbst für dich. Damit viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück beim KI-Tüpfelchen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist Folge 27 angesagt und damit Teil B oder Teil 2 der Doppelfolge zum Thema Webseitenmigration. Du erinnerst dich vielleicht, letzte Woche oder besser gesagt vor 2,5 Wochen gab es Folge A dazu, und in dieser Folge hatte ich dir eigentlich versprochen, dass Teil B dann in 2 Wochen kommt. Jetzt sind es ein paar Tage mehr geworden. Der Grund ist ehrlich gesagt ziemlich passend zum Thema dieser Folge. In der letzten Woche sind nochmal einige Baustellen bei der Migration dazugekommen, die ich nicht einfach liegen lassen konnte. Es gab zum Beispiel ein SEO-Thema, die zügig gefixt werden mussten, weil sonst die Sichtbarkeit bei Google einbrechen würde. Dazu kamen dann ein paar Herausforderungen, nenne ich sie mal, bei Anmeldeformularen, die von Bots überrannt wurden. Ja, überrannt ist vielleicht auch ein bisschen zu rapide gesagt. Vielleicht dazu gleich noch ein paar Zahlen. Ja, und ein paar andere Sachen, die ich dir heute alle erzähle. Das heißt im Umkehrschluss, die Verspätung hat sogar einen Vorteil. Ich kann dir heute nicht nur vom Go Live erzählen, sondern auch von den Dingen, die danach noch passiert sind. Und glaub mir, das macht die Folge ehrlicher und nützlicher, als wenn ich das alles nur theoretisch hätte ankündigen können. So, falls du Folge 26 noch nicht gehört hast, hör da gerne erst rein, dann macht das hier für dich deutlich mehr Sinn. Du kannst es dir auch im Nachgang anhören. Ich würde es dir aber in der Reihenfolge, wie es vorgesehen ist, empfehlen. Kurzer Rückblick. In Folge 26, Teil A der Webseitenmigration, bin ich durchgegangen, warum ich jetzt bei Kernkompetenz Pferd die komplette Webseite neu gebaut habe. WordPress mit Elementor habe ich rausgeschmissen. Next.json auf Vercel, dem Hoster, habe ich als Alternative gewählt. Hab dir 6 Frustpunkte aus der alten Welt und ich glaube, es waren 3 Treiber gezeigt, die für mich die größten Antreiber waren, das umzusetzen. Das war ergo so ein bisschen das große Bild, das große Ganze. Und heute geht es eher ins Detail. Heute geht es in die Stellen, wo es auch mal wehgetan hat. Ich nehme dich mit durch den Content-Umzug, also wie 150 Blogposts und über 400 Bilder insgesamt, glaube ich, waren es, rübergekommen sind. Wir gehen durch die Integrationen, also die Newsletter-Tools, Cookie-Banner, Tracking, SEO. Wir gehen durch den Go-Live-Tag selbst mit DNS-Switch und allem, was da schiefgehen kann. Und dann reden wir über die Knackpunkte nach dem Go-Live. Und davon gab es ja ein paar. Und am Ende gibt es mein ehrliches Fazit. Für wen ist dieser Weg das Richtige und für wen ist es ganz klar nicht geeignet? Wenn du selber gerade über so eine Migration nachdenkst, ist das tatsächlich eine Folge, die du brauchst, nicht brauchst, aber die dir bei der einen oder anderen Entscheidung gut tun wird. Genau dafür mache ich den ganzen Spaß ja. So, lass uns mit dem Content anfangen, weil das mengenmäßig der größte Brocken war. Ich habe es in Folge 26 schon mal gesagt. Wir hatten am Ende über 150 Blogposts. Ich glaube, es waren über 50 Dankeseiten. Dann alle Hauptseiten, mehrere Varianten von Unterseiten und rund 420, glaube ich, waren es. 420 Bilder. Das musste ja alles rüber und auch am besten so, dass es alles im richtigen Zusammenhang steht und ähnlich funktioniert wie vorher. Schritt 1 war dann die WordPress API anzapfen. Also genauso wie bei der Inventarisierung am Anfang. Ich habe mit Claude Co. zusammen ein Skript gebaut, das alle Posts als JSON aus der API zieht. Das heißt Inhalt, Titel, Slug, Veröffentlichungsdatum, Kategorien, Featured Image, das ganze Paket. Also alles, was bei WordPress zu den Blogartikeln hinterlegt war, habe ich über die API rausgezogen als JSON-Datei. Und das landet bei uns als eine einzige große JSON-Datei dann im Repository oder im Repo, wie die tolle Abkürzung dazu heißt. Und heute, wenn ich auf der Webseite einen Blogartikel aufrufe, liest das System diese Datei aus. Das klingt erstmal ganz simpel, war es am Ende leider aber doch nicht. Lass mich dir drei Stellen erzählen, an denen wir ein bisschen gestolpert sind oder an denen ich gestolpert bin. Das erste waren die Bilder tatsächlich. In WordPress liegen die Bilder ja in einer eigenen Medienbibliothek und werden dann an den jeweiligen Stellen einfach nur referenziert, sprich verlinkt und eingebettet. Man könnte ja denken im ersten Blick, ja, die kann ich einfach weiterverwenden, diese Medienbibliothek. Aber das war ja nicht mein Ziel. Ich wollte ja weg von Elementor WordPress und von der ganzen Struktur hin zu Vercel. Und wenn mir der alte WordPress-Server mal abgeschmiert wäre, wäre da auch wieder zappenduster gewesen. Und deswegen, auch aus SEO-Gründen, wäre das auch nicht zu schön gewesen. Deswegen war die Entscheidung, alle Bilder lokal gesichert, also auch über die API vom Server geholt, in einen lokalen Ordner rein, ich glaube Public Images, Blog, irgendwie sowas, und dann in der JSON-Datei alle Bilder und die Bild-URLs umgebogen von der WordPress-Domain halt auf einen relativen Pfad. Also es war keine URL-Domain-Link mehr, sondern ein lokaler Pfad in einem Ordner. Damit kam so ein bisschen der zweite Stolperstein einher, und zwar die Umlaute in den Bilddateinamen. Wenn wir einfach, nehmen wir mal, keine Ahnung, Knöchel, da ist ja ein Ö drin oder ein OE, je nachdem wie es geschrieben wird. Und manche Webserver sind damit immer ein bisschen zickig. Manche Browser kodieren das eine Zeichen, andere ein anderes und am Ende hast du dann tote Bildlinks. Und das war bei mir auch der Fall. Ich hatte nachher beim Livegang gesehen, dass ich glaube, es waren knapp 40 Bilder, die nicht richtig angezeigt worden sind, weil bei diesem Prozess, dem Umzug, dem API-Zug aus WordPress hin in die Root einfach solche Zeichenfehler passiert sind und mit falschen Zeichen konnten dann die Bilder nicht mehr richtig gefunden und referenziert werden. Dritte Stolperstelle waren tatsächlich Bilder, die einfach weg waren. Da sind mir nach dem Go Live in der Search-Konsole einfach kaputte Bilder aufgefallen. Bilder, die in den Posts referenziert waren, aber nirgendwo mehr lagen. Die hatten wir beim Migrationsskript einfach übersehen, weil sie im WordPress-Backend an einer ungewöhnlichen Stelle gespeichert waren oder sowas. Und ich habe dann am Wochenende das alte WordPress-Backup ausgepackt, was ich zum Glück gemacht habe. Ich glaube, ich habe es in Folge 26 erwähnt, dass das sehr wichtig ist, das zu machen. Also ich habe dieses WordPress-Backup ausgepackt und habe zum Glück, ich glaube fast alle, ich glaube irgendwie bis auf zwei Bilder, habe ich Bilder tatsächlich gefunden und konnte sie dann nochmal rekonstruieren und an die richtige Stelle im neuen Setup bringen, ohne Umlautfehler. Das hat dann direkt auf Anhieb geklappt. Aber merkt ihr das? Beim Migrieren von einem gewachsenen WordPress fehlt es am Ende immer irgendwo. Und du findest das nicht beim ersten Durchlauf, vielleicht beim zweiten, wenn du Glück hast. Vielleicht auch irgendwann erst, wenn der erste Nutzer dir schreibt, hey, da fehlt ein Bild. Das ist ja alles kein Weltuntergang, ne? Aber es kostet ein bisschen Zeit und man möchte es ja auch gut machen. Deswegen plane die Zeit dafür auch auf jeden Fall ein, in der ersten oder zweiten Iteration immer mal wieder drüber zu gucken, ob alles richtig aufgebaut worden ist. Ein Bonus war tatsächlich die Content-Aufwertung ganz nebenbei. Was wir nebenbei gemacht haben und was ich für später super wichtig finde, bei den wichtigsten Beiträgen haben wir manuell eine Zusammenfassungsbox davor gesetzt, die da heißt, das Wichtigste in Kürze, ich glaube, das ist der Wortlaut. Das hilft Lesern, das hilft aber auch der KI-Suche von Google, wenn sie sich überlegen muss, was die Kernaussage des Artikels ist. Und FAQ-Blöcke mit strukturierten Daten, also mit JSON, LD im Hintergrund, sodass Google was versteht, das versteht und in der Suche anders rendert. Das haben wir bei knapp 50 Beiträgen nachträglich eingebaut und das dient ergo der Content-Aufwertung, der SEO- und Geo-Auffindbarkeit. Das war ergo ein super wertvoller Bonus, den wir noch mitgenommen haben. Nächster Part, kommen wir mal zu den Integrationen wie ja Clicktip, Cookie Consent, Tracking, SEO und Co. Denn eine Webseite ist ja nicht nur Inhalt, es hängt überall externes Zeug dran. Wie gesagt, das Newsletter-Tool, ein Cookie-Banner, eventuell Tracking, eventuell ein Pixel oder. Und diese Integration waren ein eigenes Kapitel. Also erstens bei uns ganz wichtig, unser E-Mail-Marketing-Tool. Auf unserer Seite kann man sich an vielen, vielen Stellen registrieren, sich Freebies sichern und wir nutzen seit Jahren Clicktip als deutsche DSGVO-konformes E-Mail-Marketing-Tool und da hängen, wie gesagt, alle unsere Newsletter dran, alle Freebies, alle Wartelisten. Insgesamt sind das auf der neuen Seite jetzt nur noch zehn verschiedene Formulare. Das waren vorher deutlich mehr. Da habe ich ergo auch den ganzen Prozess genutzt, um mal ordentlich aufzuräumen, um viele alte, ja, so Karteileichen mit zu entsorgen. Aber das sind jetzt, wie gesagt, Infobrief, Gesundheitsampel, Mini-Trainingstagebuch, Lungentagebuch, die Wartelisten und noch ein paar andere Sachen. Und ja, jedes Formular hat natürlich seine eigene ID und einen kleinen Schlüssel. Das ist, kann man so zu, also Schloss-Schlüssel-System in unser E-Mail-Marketing-Tool. Bei Clicktip oder auch in jedem anderen E-Mail-Marketing-Tool kann man so ein Formular erstellen. Das gibt dann einen gewissen Tag oder was auch immer, ein Smartlink an den Nutzer, der sich über dieses System oder über dieses Formular einträgt. Und dieser kann dann im System entsprechend mit den richtigen E-Mails beliefert werden oder. Und das hat tatsächlich auch bei uns geklappt, obwohl wir das nicht mit den klassischen Embed-Codes von Clicktip eingebaut haben, sondern wir haben oder ich habe mit dem Code zusammen oder mit Claude Code unser eigenes Formular da gebaut, was halt direkt über die Clicktip API die Informationen an die an das System übermittelt hat und dann die Eintragung gemacht hat. Das lief wunderbar, aber dann ist mir auf einmal aufgefallen, dass wir täglich Anmeldungen ja, von wirklich fragwürdigen Quellen bekommen haben. Mailadressen, die eindeutig ja automatisch generiert waren, also einfach nur Zahlen und Buchstabencodes, oft mit einer realen Gmail-Adresse dahinter oder mit einer GMX oder was auch immer Adresse dahinter, aber teilweise auch mit gefakten oder total wirren Domains. Auch die Vornamen, die eingetragen worden sind, das waren einfach nur Zahlen und Buchstaben voll. Jetzt frag mich bitte nicht, warum es sowas gibt. Ich kann es dir nicht beantworten. Also mir fehlt da auch der Sinn dahinter. Also wenn man damit irgendwie spammen, das ist für mich ist das Spam, Scam, das sind Bots, die durchsuchen, dass wirklich das Internet, den ganzen Tag sind die auf der Reise durchs Internet und suchen Formulare und Lücken in einem Code, wo sie reinschlüpfen können. Das hat denen jetzt bei uns nichts gebracht, weil sie letztendlich, sie konnten sich anmelden, aber sind dann, da wir alles DSGVO-konform mit doppelt Opt-in, also mit doppelter Registrierung machen, sind sie halt in dieser doppelten Registrierungsschleife hängen geblieben und dann konnte ich sie natürlich filtern und einfach schnell rauswerfen. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, woran das lag. Und zwar dadurch, dass ich direkt über die Clicktip-API gegangen bin und nicht über diesen Formularcode als Embed-Code von Clicktip, hat der Capture-Schutz von Clicktip nicht gegriffen. Der ist nämlich nur in diesem Embed drin und das ist der, der solche Bots eigentlich fernhält. Ich habe das dann gefixt, als ich es gemerkt habe, aber nicht mit einem Capture, sondern mit drei Tricks gleichzeitig, um maximal effektiv zu sein. Jetzt muss ich dazu zu meiner Schande gestehen, diese Ideen oder diese Lösung habe ich nicht aus dem FF gewusst, die habe ich zusammen mit der KI erarbeitet. Ehrlich gesagt, ich wusste davor nichts davon. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, ob das sowas möglich ist. Jetzt im Nachgang weiß ich das. Ich finde das super spannend. Ich habe es gelernt. Deswegen möchte ich es mit dir teilen. Der erste Trick, um das zu verhindern, war ein Honeypot-Feld. Ein Honeypot, also ein Honigtopf-Feld. Das ist ein verstecktes Eingabefeld, was im Code vorhanden ist, was der in der visuellen Darstellung aber gar nicht da ist, das ergo nur den Bots auffällt, weil die den Code lesen und nicht das Bild sehen. Und wenn sie dieses Feld ausfüllen, weiß das System, der Bot ist in den Honigpot gefallen, deswegen Honeypot-Feld. Deswegen kann es kein Mensch sein und deswegen blocken wir diese Eintragung. Zweitens, die Zeitprüfung, auch total logisch. Ein Mensch braucht ja mal mindestens 5 oder 10 Sekunden, bis er seinen Namen, seine E-Mail-Adresse getippt hat oder auch über Direkteingabe Autofill ausgefüllt hat und dann auf Abschicken drückt. Und das macht so ein Bot in der Regel in unter einer Sekunde oder in wirklich ganz, ganz kurzer Zeit. Und ergo war auch hier die Zeitprüfung eine Möglichkeit. Alles, was zu schnell ging, wurde geblockt. Und dann drittens noch als Overhead ein Rate Limit pro IP-Adresse. Da habe ich maximal 5 Anmeldungen in 10 Minuten. Ich hätte da auch maximal 2 Anmeldungen in einer halben Stunde machen können. Das wäre in unserer Größenordnung auch okay gewesen, weil sich diese Bots oft von derselben IP im selben Formular mehrfach hintereinander eintragen. Deswegen war das die dritte Variante. Und diese drei Filter laufen dann nicht im Browser, sondern auf einem kleinen Server-Endpunkt, den wir gebaut haben. Und das Formular schickt also nicht mehr direkt an Clicktip, sondern an unsere eigene API. Die filtert das dann und es geht erst an Clicktip weiter, wenn alles okay ist. Vom Nutzer aus merkst du das, also von Nutzerperspektive aus merkst du das gar nicht, aber die Bot sind seitdem komplett draußen. Genau, das hat gar nicht lange gedauert. Das war eine halbe Stunde, nachdem ich gemerkt habe, dass diese ganzen Bots da reingekommen sind, habe ich sie rausgeschmissen, habe mit Claude Code die Lösung erarbeitet und dann umgesetzt. Nächster Punkt, also zweitens, der Cookie-Consent und ja, dann die Pixel und andere Skripte, die geladen werden. DSGVO, du kennst das. Bevor du Tracking laden darfst, brauchst du das Einverständnis des Nutzers. Und dafür haben wir einen eigenen Cookie-Banner gebaut, der auf allen unseren Subdomains gleich aussieht und gleich funktioniert. Der Nutzer entscheidet einmal und das gilt dann für die Hauptseite, für alle untere Seiten hinweg gleichermaßen. Ich kenne viele, die das Thema DSGVO nicht so ernst nehmen. Mir hat mal jemand gesagt, solange die Webseite der, ich weiß nicht mehr, welche Behörde das war, der entsprechenden Behörde in Brüssel, nicht DSGVO-konform ist, mache ich mir da gar keine Sorgen. Das war mal ein O-Ton von einem Kumpel von mir, der das ganze Thema sehr, sehr locker sieht. Wir versuchen uns maximal an die Vorgaben zu halten. Deswegen war der Cookie-Consent auch bei uns hier oder in dem Projekt ein wichtiger Punkt. Und an den Banner hängt dann der Metapixel von Facebook und Instagram und auch, ja, wenn du willst, Google Analytics und viele, viele andere Marketing-Tracker, die man einbauen kann oder möchte. Wenn jemand zustimmt, dann lädt der Pixel oder dann lädt der Tool. Wenn jemand ablehnt, lädt er eben nicht. Das ist zum Beispiel auch, kennst du vielleicht, wenn du mal auf einer Webseite warst und ein Video ist nicht gestartet, weil du dem Cookie-Consent nicht zugestimmt hast. Das ist auch, solche Videos sind oft Einbettungen von externen Seiten wie Vimeo oder einfach YouTube. Und um diese laden zu dürfen, müssen Daten zu diesem Tool fließen und das sind dann in der Regel auch deine IP-Adresse dabei und deswegen musst du dafür dem DSGVO oder dem Consent zustimmen. Und an und für sich gibt es da echt coole Tools, Plugins, haben wir bei WordPress auch benutzt, die Cookie-Consent anbieten und das Eigentliche, dieses Zustimmen, Tracken ja, tracken nein, funktioniert, funktioniert nicht, ist gar nicht die Herausforderung. Das, was diese Tools eigentlich an Mehrwert liefern, ist die Consent-Aufzeichnung. Und da liegt der Hund begraben. Streng genommen müssen nämlich diese Consent-Bewegungen, ich glaube, bis zu einem Jahr gespeichert werden. Und wie gesagt, dafür musste ich dann noch eine Datenbank anhängen, dass jeder Consent-Zustimmung auch getrackt wird, wann die stattgefunden hat. Dafür brauchte ich eine externe Datenbank. Wenn man jetzt nur sagt, nicht tracken, tracken, das wäre gar kein Problem, aber streng genommen braucht man halt für DSGVO diese Aufzeichnung der Consent-Gebung. Und das habe ich halt mit einer externen Datenbank bei Superbase gemacht. Genau, das hängt alles jetzt am Consent. Wir haben dann noch im Nachgang, oder ich habe dann noch im Nachgang Microsoft Clarity integriert. Das ist tatsächlich ein richtig cooles, kostenloses Tool von Microsoft, das dir Heatmaps und Session Replays zeigt. Das heißt, du siehst also, wo der Nutzer hinguckt, wo sie klicken, wo sie scrollen, wo sie wieder rausgehen. Das ist sehr aufschlussreich, um einfach zu sehen, funktioniert eine Seite so, wie du dir das vorstellst oder nicht. So eine Seite hat ja einen Lesefluss oder sollte sie zumindest haben. Und anhand so einer Heatmap kann man das nachher dann auswerten. Und auch das hängt natürlich am Cookie-Consent. Also wenn das nicht zugestimmt wird, wird es nicht aufgezeichnet. So, drittens, der dritte große Punkt war dann das SEO-Setup. So, jetzt kommen richtig tolle Begriffe, welche fallen mir da alle ein? Sitemap, Robots.txt, Canonical URLs, Open Graph für Social Media, JSON-LD für die FAQs. Das klingt nach ziemlich viel Fachchinesisch. Einiges davon habe ich auch als erst in dem Prozess gelernt. Ein paar Sachen kannte ich vorher schon. Klingt nach ganz viel, ist aber im Kern ein relativ kompakter Bench an Dateien und Konfigurationen. Aber die Details haben es in sich. Dazu komme ich gleich noch ein bisschen ausführlicher, weil das nach dem Go Live unser größter Knackpunkt war. Nämlich beim Go Live selbst, das war, glaube ich, bei uns irgendwo Ende April, um 20. April rum, sowas, oder 22. April kann auch sein. Und das war gut geplant, weil da ein paar Sachen gleichzeitig laufen müssen, damit der DNS-Switch sauber durchgeht. Und ja, das war ein Moment mit viel Adrenalin bei mir. Die Vorbereitung dahin, die Vorbereitung, lief tagelang. Erstens habe ich dir vorhin schon gesagt, ein komplettes WordPress Backup machen, also komplett sichern, die Datenbanken sichern, die Plugins, die wir verwendet haben, sichern, das ganze Verzeichnis und das halt bei uns lokal in einem Ordner gezogen, gut weggepackt, kann man jederzeit nochmal reingucken, falls dann am Go-Live-Tag oder wann auch immer nochmal was grandios schief gehen sollte, könnten wir den Stand jederzeit wiederherstellen. So, dann haben wir im zweiten Schritt eine Subdomain eingerichtet, auf der die alte WordPress-Seite weiterleben kann. Das war wichtig, weil ich in den ersten Wochen nach dem Go-Live öfter mal gucken wollte, wie das früher genau aussah, welche Text wo stand, welche Button gab es. Die Subdomain läuft tatsächlich auch heute noch. Die alte WordPress-Seite läuft also aktuell noch im Hintergrund weiter, ist aber unsichtbar für die Welt da draußen. Und drittens einen letzten kritischen Bug gefixt, nämlich bei der Clicktip-Anbindung gab es einen Fehler, der Doppeleintragungen verursacht hätte oder hat im Test und dann Nutzer leider auf eine falsche Seite gebracht hätte. Den habe ich dann am Vortag noch entdeckt und behoben. Ja, und dann der Go Live selber. Eigentlich ist das technisch ein einziger Befehl bei unserem Hoster, dem DNS-Eintrag umbiegen. Heißt nichts anderes als dem Hoster zu sagen, die Seite findest du jetzt nicht mehr hier bei WordPress, sondern bei Vercel. Statt auf den WordPress Server zu zeigen, zeigt er eben halt auf den Vercel Server. Konkret waren das tatsächlich drei Änderungen. Ein IP-Eintrag auf der neuen Vercel IP. Ein neuer CNAME-Eintrag und ein kleiner Verifikationseintrag, um Vercel zu zeigen, hey, guck mal, die Domain gehört wirklich mir. Eigentlich nur drei Klicks, aber dazwischen liegt eine Phase von einer Minute bis einer Stunde, in der nicht klar ist, wo die Welt eigentlich jetzt gerade hin verbunden wird. Also da schwebt man dann ein bisschen in der Luft. Deswegen habe ich es auch ganz spät abends gemacht, weil da in der Regel dann die Frequenz auf der Seite ein bisschen geringer ist. Weil in dieser Stunde, 30 Minuten, Stunde, anderthalb, ich weiß es nicht genau, landen dann manche auf der neuen Seite und manche auf der alten Seite. Und ja, deswegen sollte man sowas einfach machen, wenn nicht ganz so viel Verkehr auf der Seite ist. Bei uns ging das dann tatsächlich überraschend schnell. Also innerhalb von 20 Minuten, glaube ich, zeigte alles auf Vercel. Das SSL-Zertifikat wurde automatisch ausgestellt und alles hat funktioniert. Also erstmal aufatmen. So, und dann circa in der ersten, zweiten Woche nach dem Go Live habe ich natürlich die Google Search Konsole, Google Analytics streng beobachtet. Ja, und unsere Klicks sind tatsächlich ein bisschen nach unten gegangen. Erst ein bisschen, dann sogar ein bisschen mehr. Also die Impressionen, wie oft wir in den Suchergebnissen überhaupt angezeigt werden, ging runter. Dann standen auf einmal bei der Google Search Konsole einige nicht indexierte Seiten viele nicht indexierte, viele indexierte, aber das Verhältnis hat nicht gepasst und so weiter und so fort. Und das war ein Moment, wo mir erstmal kurz ein bisschen schwummerig wurde, weil ich nicht genau wusste, woran es liegt. Und ich habe dann aber tatsächlich mit Analyse-Tools wie zum Beispiel Ahrefs gearbeitet oder auch mit der Search-Konsole von Google, um halt mal eine Diagnose zu machen, woran das liegt. Und wir haben uns da ganz strategisch dran gesetzt, die Analysen, die Reports gezogen, Claude Code hat die analysiert und konnte dann tatsächlich auch herausfinden, was die Ursache war. Zum einen, bin eh schon sehr, sehr im Fachlichen drin. Ich will da jetzt gar nicht noch tiefer rein buddeln. Kurz zusammengefasst, Google konnte statt unserer 155 oder 154 Blogbeiträge, die es aktuell sind, tatsächlich nur ein paar indexiert lesen. Die anderen sind gar nicht aufgetaucht. Das war ein ganz dummer Fehler, den ich aber relativ schnell beheben konnte. Das lag einfach daran, dass das ist so ein klassischer Fehler bei einer Migration aus einem alten Framework in ein modernes Framework. Und ja, wenn man es weiß, beim nächsten Mal wird mir das nicht mehr passieren. Aber Learning Nummer 1. Dann gab es eine doppelte Domain. Auf manchen Seiten stand dann der Hinweis, dass die kanonische URL kernkompetenzpferd.de ist. Auf anderen stand, die kanonische URL ist www.kernkompetenzpferd.de. Und ja, Vercel hat dann dazwischen weitergeleitet, aber das macht erstens nicht so viel Sinn und Google mag das auch nicht so. Und damit war Google verwirrt. Und wenn Google verwirrt ist, wird das mit dem Ranking abgestraft. So, und dann noch ein dritter Punkt. Manchmal hatten wir im Titel und im Text und in der Metabeschreibung Kernkompetenz Pferd stehen. Das sah dann oft gedoppelt aus und auch das mag Google einfach nicht und das kann dann die Klickrate drücken. Aber wie gesagt, wir haben das mit den Analyseberichten aus diesen Analyse-Tools zusammen mit Claude Code analysiert und Lösungen erarbeitet. Und das ging auch relativ zügig. Da war ich in einem Vormittag durch. Und danach waren wir dann auch von einem Health Score von 23 auf 96 gesprungen. Das heißt, 23 ist richtig schlecht und 96 ist sehr gut. Und das ging zum Glück relativ schnell. Was ich an diesem Beispiel zeigen will, ist, diesen Drop hätte ich in einer ich hätte den in der WordPress-Welt gar nicht entdeckt. Ich habe es jetzt hier entdeckt, weil ich halt relativ nah dran war und weil ich es relativ zeitnah alles immer kontrolliert und nachverfolgt habe. Bei WordPress, wenn es mir überhaupt aufgefallen wäre, wäre ich definitiv wieder auf einen externen Experten angewiesen, der mir da Lösungen erarbeitet, wo ich auch am Anfang nicht weiß, ob die überhaupt funktionieren. Und dann kamen auch tatsächlich noch zwei andere Themen. Einmal 404 Fehler und einfach tote Links. Wenn über 10 Jahre so eine Webseite wächst, dann entstehen sowohl auf der Seite selber als auch von extern Links, die auf deine Seite verlinken, die einfach nach so einer Migration nicht mehr da sind. Für solche Seiten entstehen dann 404 Seiten. Das sind diese Seiten, wo diese Seite existiert nicht mehr, bla bla bla. Diese Liste haben wir uns dann exportiert und mit einer Regel dann verschiedene Umleitungen definiert, sodass das auch behoben ist, das Thema. Dann hatten wir noch zwei alte Subdomains, die wir irgendwo sinnig in die Domain einarbeiten musste, damit das alles wieder SEO-technisch passte. Aber auch da war ich mit Claude Code dann am Ende auf einer richtigen Fährte und haben das entsprechend umgebaut. So, und jetzt war die ganze Folge bis hierhin schon sehr technisch, aber auch eher so ein bisschen von den Herausforderungen geprägt. Deswegen möchte ich jetzt zum Ende noch auf das eingehen, was ich dir auch in Folge 26 versprochen habe, warum sich das Ganze gelohnt hat. Erstens habe ich jetzt zum Beispiel eine Notion Blog Pipeline. Das heißt, das war mein Lieblingsprojekt in den letzten Wochen. Ich habe jetzt in Notion eine Tabelle, wo ich ein Transkript von einem Podcast reingebe und ich kann ein Veröffentlichungsdatum eingeben und mit 2-3 Klicks habe ich einen fertig KI geschriebenen, aber geo-optimierten Blogartikel auf Basis des Podcast-Transkripts auf meiner Webseite. Das wäre vorher nie möglich gewesen. Das ist jetzt innerhalb von 3 Minuten gemacht und mit einer wahnsinnigen Performance, mit einer Geschwindigkeit, die unvorstellbar ist. Generell, wie die gesamte Ladezeit der Webseite. Ich kann mich erinnern, wenn ich manchmal die WordPress-Seite von mir geöffnet hat und es hat gefühlt so 10 Sekunden gedauert, bis die Seite da war. Und wenn man darauf wartet, sind 10 Sekunden echt ewig lang. Und jetzt bei jedem Klick ist die Seite einfach voll verfügbar und voll da. Ein zweites cooles Ding, was ich jetzt integriert habe, ist, wir hatten vor den Pferdemenschen-Typentest, der lief über ein externes Formular-Tool. Du hast bei uns einen Button geklickt, bist dann auf diese fremde Seite gekommen, hast den Test gemacht, hast eine E-Mail bekommen, hast in der E-Mail nochmal klicken müssen, um die Ergebnisse zu sehen. Also 3-4 Conversion-Killer-Steps hintereinander. Und ich habe das jetzt in der alten Welt so sehr gehasst, dass ich es jetzt hier umgebaut habe. Und heute läuft der Test komplett bei uns, direkt auf der Seite. Du bekommst dein Ergebnis sofort, ohne Wartezeit, ohne extra E-Mail-Hopping. Das mit denselben Fragen von vorher. Ein Ergebnismodal am Ende und je nachdem, was du eingegeben hast, bekommst du halt dein Ergebnis. Trotzdem haben wir noch das Formular eingebettet. Um das Ergebnis final zu sehen, musst du dich mit Vorname und E-Mail in das System eintragen. Aber auch das ist alles aus einem Guss und total, wie soll man sagen, harmonisch, organisch. Es passt einfach alles zusammen, ohne von Webseite zu E-Mail und in den Download zu hüpfen. Du hast einfach alles beisammen. Und letzten coolen Punkt, Nugget, obwohl, nee, einen vorletzten Nugget, den ich noch mitgeben möchte, ist, wir haben auch mit KI auf Basis einer Geschichte von Veronika. Veronika mag es ja ganz gerne so, Geschichten über das, was sie lehren möchte oder das, was sie vermitteln möchte, einfach bildlich darzustellen. Der eine oder andere kennt vielleicht die Britta und Sina-Geschichten. Und da habe ich auf Basis von so einer Geschichte mit KI eine Bilderbuch-Comic-Illustrationsreihe erstellt. Und das dann auch zu dem entsprechenden Thema auf der Webseite platziert. So ist so eine Mini-Geschichte, die Wurmgeschichte nennen wir sie, auf der Webseite, die dann nachher auch zu dem Wurmkurs, im Wurmkurs-Funnel beiträgt. Also auch das, wahnsinnig cooles Teil, hat super viel Spaß gemacht. Und viertens dann ein eigenes AB-Test-Framework. Das heißt, auch da war man bis jetzt immer so auf externe Tools angewiesen und abhängig davon, um einfach Varianten von Buttons oder Texten gegeneinander zu testen. Was funktioniert besser? Welche Formulierung bringt mehr Eintragung oder? Und ich habe das Ganze dann letztendlich in der neuen Next.json-Seite integriert gebaut und die Auswertung der Ergebnisse kann ich jetzt einfach bei Vercel in Vercel Analytics sehen. Und auch das kann ich super schnell selbst umsetzen mit einer kleinen Spracheingabe von mir oder einen kleinen Text mit einer Idee, die ich habe, lasse ich Claude Cotas programmieren und auf der Webseite umsetzen. Und auch hier wieder, externe Anbieter hätten für sowas direkt mal 500 Euro im Monat oder was verlangt. Wir haben das jetzt selbst gebaut und in dem jetzigen Setup, natürlich mit viel Vorarbeit, kostet es dann keinen Cent mehr. Und so ein AB-Test lässt sich natürlich wunderbar auch bei Pop-ups testen. Wenn du mal ein Pop-up auf der Seite, was jetzt für mich gar kein Problem mehr ist, ich habe es dir in der letzten Folge mehrfach gesagt, das war für mich ein Hate-Thema, Pop-ups zu erstellen und dann auch zu steuern. Das ist jetzt total einfach gemacht und in Kombination mit AB-Tests kann ich zwei verschiedene Pop-ups miteinander vergleichen und einfach sehen, welche Trigger funktionieren und welche eben nicht. Und ich merke selber, wenn ich das jetzt alles so nochmal Revue passieren lasse, wie viel da eigentlich zusammengekommen ist. Das ist echt schon, frage ich mich selber, wie ich das in der letzten Zeit trotzdem noch alles geschafft habe. Aber das ist halt das, was ich auch immer wieder sage, diese Geschwindigkeit und die Möglichkeiten, die dir durch die KI hier gegeben werden, ist einfach Wahnsinn. Und wenn du so ein Projekt mal durchlaufen hast, dann ist das keine Theorie mehr, dann ist das Praxis und es macht einfach nur Spaß. Aber das bringt mich jetzt auch dann zu meinem ehrlichen Fazit am Ende, für wen das eigentlich was ist und für wen überhaupt nicht. Ich versuche das so unaufgeregt wie möglich, weil ich weiß, dass um KI gerade so viel Hype gemacht wird und genau das soll dieser Podcast ja eben nicht sein. Erstens, also für dich, wenn du eine technische Veranlagung hast und wenn du Spaß daran hast, dich in komplexere Themen einzuarbeiten, dann ist es was für dich. Du musst kein Entwickler sein, aber du musst dir vorstellen können, ein paar Stunden damit auch mal zu verbringen und dich da reinzudenken, auch dann einfach in einem Sparring mit der KI dich in so ein Thema reinzuarbeiten. Du musst es nicht bis ins letzte Tüpfelchen verstanden haben, aber du musst wissen, wie die Zusammenhänge sind. Zweitens, es ist für dich, wenn dein Geschäft an deiner Webseite hängt, wenn du jeden Tag Conversion willst, wenn du jede Woche eine neue Idee hast, wenn du oft was Neues bauen willst, dann lohnt sich diese Investition, weil du danach in einer Welt bist, in der Ideen einfach direkt umgesetzt werden können. Dann ist es auch ein ganz klares Ja. Und es ist auch was für dich, wenn du nicht von einzelnen Tools abhängig sein möchtest oder dich nicht abhängig machen lassen möchtest. Also ich bin jetzt in der Situation frei. Der Code gehört mir, meine Daten gehören uns und welche KI ich letztendlich einsetze, das sei mal dahingestellt. Aber alles das, was ich mache, kann ich mit fast jeder KI weiter bearbeiten. Und wenn ich was dazu nehmen möchte, dann entwickle ich mir das selber oder. Und das ist halt diese Unabhängigkeit, die ich mir auch so erhofft habe. Und wenn du jetzt diese beiden Folgen gehört hast, denkst du, boah, das war aber ganz schön viel Aufwand oder ist ganz schön viel Aufwand, hast du absolut recht. War es. Es war sehr viel Aufwand. Es ist auch immer noch viel Aufwand. Aber ich habe relativ schnell gesehen, mittelfristig wird da eine Routine reinkommen und die Systeme werden ja auch immer besser. Die KI wird immer besser. Und genauso wird dieses Setup, was ich jetzt habe, auch routinierter und mittelfristig wird es deutlich mehr Arbeit sein, als die WordPress Elementor Variante für mich bedeutet hat. Andersrum, für wen ist es denn eigentlich überhaupt nichts? Wenn du gar keinen Bock auf das hast, was ich dir jetzt erzählt habe, ganz einfach gesagt. Ich habe gerade überlegt, deswegen hat es gerade ein bisschen gedauert, ob ich sagen soll, wenn du eine ganz kleine Seite hast, dann lohnt sich das nicht. Aber eigentlich, wenn du eine ganz kleine Seite hast, ist es eigentlich total easy umzusetzen. Dann hast du diese ganzen Stolperfallen gar nicht, die ich dir oben beschrieben habe oder die ich dir in dem Podcast bisher genannt habe. Die gibt's dann bei dir gar nicht. Deswegen ist es eigentlich gar keine verkehrte Voraussetzung, um mal so ein Projekt zu starten. Aber natürlich ist sowas auch sehr einfach mit einer WordPress oder mit einem Baukastenseite umzusetzen. Deswegen musst du dann für dich wissen, ob du da Bock drauf hast oder nicht. wie gesagt, wenn du gar keine technische Veranlagung hast und auch keine Lust da hast, dich weiterzuentwickeln, dann ist es auch nichts für dich. Dann lass es die mal lieber jemanden für dich machen oder nimm die Variante, die jetzt zu Hause hast. Wenn du dich hier mit dieser Ansprache gerade abgeholt fühlst, also ohne technische Veranlagung, dann hast du ja aber auch wahrscheinlich keinen Spaß daran, dir eine Baukastenseite selber zu bauen. Und da könntest du dir lieber jemanden holen, der dir eine ganz einfache Seite oder deine ganz einfache Seite jetzt auf dem neuen Standard mit besseren Ladezeiten etc. pp. Dann aufsetzt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen nachdenken würde, würde mir vielleicht auch noch eine dritte Sache einfallen. In dem Fall dieser Werdegang oder dieser Weg nicht der richtige für dich aus. Aber ich lasse es einfach mal. Es reicht ja auch, wenn es mehr Pros als Cons sind. Was bleibt am Ende für mich jetzt noch zu sagen, abschließend? Also diese Migration ist wirklich mit Abstand eine der besten Entscheidungen, die ich so im technischen Setup für Kernkompetenz Pferd in den letzten Jahren getroffen habe, auch wenn es viel Arbeit war, auch wenn es viel Arbeit ist und auch noch ein bisschen sein wird. Nicht, weil sie günstiger sein wird oder war, die war es nämlich nicht. Nicht, weil sie schneller fertig war, sondern weil ich endlich Herr über die eigene Seite bin. Weil ich Ideen umsetzen kann, weil ich mich nicht mehr durch 5 Plugin-Updates pro Woche quälen muss, weil ich am Ende des Tages einfach das umsetzen kann, so wie ich es mir vorstelle. Und wie gesagt, das ist jetzt noch gar nicht der Status quo. Momentan ergeben sich nur oder öffnen sich dadurch für mich nur viele Türen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wenn ich da in einem Jahr nochmal drüber spreche, dass ich da noch ganz, ganz viel zu berichten kann. Und wie gesagt, egal ob du ein kleines Projekt oder eine kleine Webseite, eine große Webseite, noch gar keine Webseite oder keine Webseite mehr hast, ich glaube, das Thema Webseite ist jetzt wird nochmal neu gedacht. Und ganz ehrlich, wenn du heute nochmal anfängst, egal ob klein oder groß, würde ich direkt mit einer kodierten Seite anfangen. Deswegen ist es wie immer wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Einfach auch klein anfangen, langsam anfangen, Kopf einschalten, wie ich immer sage. Und dann mit Realismus und mit Wissen, auch mit Wissen mit der KI zusammen da ranzugehen, ins Sparring zu gehen und sich was aufzubauen. So, das war jetzt die Doppelfolge, Teil B. Und du hast es vielleicht schon rausgehört. Ich werde irgendwann nochmal dazu berichten, aber das kündige ich jetzt erstmal nicht an. Das werde ich dann zum gegebenen Zeitpunkt machen. Das ist tatsächlich mit Abstand die längste Folge, die ich jemals in einer Solo-Folge gemacht habe. Ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen und ich konnte dich damit ein bisschen inspirieren oder dich auch vielleicht einfach nur motivieren, dich mit KI allgemein oder auch mit KI im Webseitenkontext auseinanderzusetzen. Und damit sage ich auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Wenn du Themenwünsche hast, sei es zu einem KI-Thema im Allgemeinen oder mit besonderem Bezug zu unserer Pferdewelt, dann lass es mich gerne wissen. Schreib mir einfach eine Mail an hendrik@ki-tüpfelchen.de, Tüpfelchen mit UE geschrieben. Ich schreibe das Ganze natürlich auch noch einmal für dich in die Shownotes, damit du das dort auch sehen kannst. Solltest du jemanden kennen, sei es einen Pferdemensch, vielleicht sogar du selbst oder auch ein Unternehmen, der, die oder das in unserer Pferdewelt aktiv ist und wo KI bereits eine wichtige Rolle spielt, dann schreib mich auch gerne an. Wir können uns dann super gerne zu dem spannenden Thema einmal austauschen. Ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut!